Die Methode ist gut und es den Kassenpatienten vorzuenthalten, beziehungsweise hinter, ich sag mal, eine Paywall zu stellen von 300 Euro plus Kontrastmittelkosten, das ist einfach irgendwo auch unethisch. Von daher ist es schön, dass diese gute Untersuchung dann auch allen zur Verfügung gestellt wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Radiologisch, dem Podcast rund um radiologische Themen. Wir sind Mira und Gloria und laden euch auf eine Audioreise in die spannende Welt der Radiologie ein.
Mit einem Mix aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, neuesten Entwicklungen und menschlichen Geschichten öffnen wir aktuelle Themen der Radiologie für ein breites Publikum.
Ob medizinisches Fachpersonal, Patienten, Angehörige oder allgemein Gesundheitsinteressierte, dieser Podcast bietet für jeden etwas, sodass es am Ende einer Folge heißt: Radio?
Logisch! Anfang des Jahres hat der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen, dass die Herz-CT noch innerhalb diesen Jahres Kassenleistung wird.
Ein super Thema für unseren Podcast. Allerdings ist uns bei der Recherche aufgefallen, dass seit dem Beschluss nichts mehr zum Thema veröffentlicht wurde.
Dafür haben wir uns einen Herz-CT-Experten eingeladen, Professor Dr. Henrik Michaeli. Lass uns mal hören, was er dazu zu sagen hat.
Unser heutiger Gast, Professor Dr. Med. Henrik Michaeli, hat in Heidelberg, Innsbruck und New Orleans studiert. In Heidelberg hat er zudem promoviert und habilitiert. Nach seiner Professur dort und einer Gastprofessur an der Harvard University ist er seit 2013 als niedergelassener Radiologe tätig. Als ärztlicher Leiter und geschäftsführender Partner im MVZ Radiologie Karlsruhe legt er besonderen Wert auf präzise Diagnostik als Grundlage für erfolgreiche Therapien. Die kardiologisch-radiologische Praxis Herz-CT Karlstraße bietet modernste Technik für nicht-invasive Herzdiagnostik. Für uns bist du somit der perfekte Ansprechpartner, wenn es um die Herz-CT geht. Herzlich willkommen, Henrik.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und auch vielen Dank für die Einladung. Liebe Mira, liebe Gloria, freue mich sehr, mit euch in den nächsten 20, 25 Minuten ein bisschen das Thema Herz-CT erörtern zu können.
Für unsere heutige Folge haben wir uns, wie gesagt, das Thema Herz-CT rausgesucht und deshalb lautet unsere Icebreaker-Frage an dich: Was tust du, um dein Herz fit zu halten?
Oh, was tue ich nicht, um mein Herz fit zu halten, ist eher die Frage. Ich darf ja beruflich sehr viel sitzen in dunklen Räumen und sobald die Arbeit vorbei ist, freue ich mich, mich zu bewegen, sei es einfach mit dem Hund spazieren gehen, sei es laufen oder bei schönem Wetter Golf, bei schlechtem Wetter Paddle spielen. Also ich halte mich relativ fit, soweit es geht.
Sehr gut, das klingt gut. Denn euren Hund haben wir auch schon kennengelernt. Das ist wahrscheinlich der, den man schon mal häufiger sieht, gell? Der große Braune.
Ja, der muss ab und zu mal herhalten für Werbeveranstaltungen. Er darf aber auch an einem Standort so ein bisschen sein Dasein, er darf ab und zu auch mal arbeiten gehen.
Ja, sogar als Teammitglied aufgeführt, da haben wir gesehen. Als Happiness Officer.
Der Chief Happiness Officer ist auch dafür verantwortlich, dass wirklich die Patienten beim Reinkommen schon so ein Strahlen haben. Schön. Und nicht wenige machen Bilder mit ihm und freuen sich. Und es bricht auch hier so ein bisschen das Eis. Ja, macht es einfach angenehmer.
Ja, schön.
Wir haben uns im Vorfeld natürlich über dich und deine Fachkenntnisse informiert und sind darauf gestoßen, dass du für die Herz-CT das Q3-Level, also die höchste Zertifizierung der Deutschen Röntgengesellschaft, erlangt hast. Das heißt, du verfügst über umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in der kardiovaskulären Radiologie und bist auf dem neuesten Stand. Was fasziniert dich persönlich an der Arbeit mit Herz-CTs?
Das Faszinierende an Herz-CT ist, dass wir hier ein Organ untersuchen, was sich doppelt wehrt. Also wenn ich im CT zum Beispiel eine Schädeluntersuchung mache, dann hält der Patient, liegt dort und es dauert einige Sekunden und die Bilder werden toll. Wenn ich eine Abdomenuntersuchung durchführe, dann muss der Patient vielleicht noch die Luft anhalten und dann werden die Bilder auch gut. Beim Herz habe ich diese Kombination aus Patient muss die Luft anhalten, aber gleichzeitig müssen wir es noch schaffen, auch mit dem Herzschlag uns zu synchronisieren oder das Gerät entsprechend zu synchronisieren, um hier gute Bilder erzeugen zu können. Und das ist technisch äußerst anspruchsvoll. Und das ist natürlich auch für einen Radiologen, die meisten von uns sind kleine Technik-Nerds, etwas, was uns durchaus fasziniert.
Das klingt auf jeden Fall auch für Nicht-Technik-Nerds sehr faszinierend. Gibt es denn spezielle Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Es gibt tausend Fälle. Also gerade der letzte, der hängen bleibt, von vorletzter Woche, ein Patient, der war, ich sag mal, mitteljung mit 8,59, vielleicht nicht mehr ganz jung, aber sehr sportlich aktiv, regelmäßig in den Bergen am Wochenende. Und er kam, weil er beim Anstieg die Woche zuvor merkte, die 2.500 Höhenmeter, die er gemacht hat, da war es ein bisschen anstrengender als sonst. Gut, die Leistung ist per se schon wirklich toll, ja. Aber das bisschen anstrengender hat seinen zuweisenden Arzt dazu geführt, dass er doch mal nachschauen lässt, weil er auch einfach von dem Risikoprofil ein gewisses Risikoprofil aufwies. Und der Patient hatte eine wirklich massive Koronarsklerose, hatte harte Plaques, weiche Plaques. Das sah einfach extremst unschön aus, im Gegensatz zu dem Habitus des Patienten, der einfach sportlich durchtrainiert. Und er wurde 2 Tage später dann 3-fach Bypass operiert. Also das sind so Fälle, die sich ein bisschen einprägen, weil der eigentlich gesund schien, aber dann doch mehr Krankheit hatte, als man es erwartet. Und das ist gar nicht mal so selten der Fall.
Okay. Und dass das dann so plötzlich auftritt, dass er das erst so plötzlich bemerkt hat, sage ich jetzt mal, ist das auch typisch? Also so Ablagerungen kommen ja nicht von heute auf morgen, ne?
Das ist richtig, aber wahrscheinlich war der Patient auch sehr, sehr gut trainiert und sage ich mal, das Herz hat vielleicht so eine gewisse Möglichkeit, Kollateralen zu bilden, aber bei der Anstrengung, Höhenmeter ist natürlich etwas, was ihn schon fordert, dann merkt man das vielleicht doch mal mehr als so in der Ruhebelastung oder bei den Alltagsbewegungen.
Okay.
Dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die keinen radiologischen Background haben. Was genau ist denn eine Herz-CT und wofür wird sie verwendet?
Wenn wir Bilder machen in der Radiologie, ist es wirklich fast immer so, machen wir ein MRT, dann hätten wir lieber ein CT gehabt, machen wir ein CT, hätten wir lieber ein MRT gehabt. Und so muss das beim Herz auch ein bisschen unterscheiden. Das Herz-CT kann am Herzen einiges, aber nicht alles. Und was es extrem gut kann und was auch der GBA, dieser gemeinsame Bundesausschuss, letztendlich dann auch so anerkannt hat, ist die Darstellung der Herzkranzgefäße. So, das heißt, ich kann diese Koronargefäße, für die ich normal eine invasive Angiografie machen muss. Also invasive Angiografie ist normalerweise, muss ich den Patienten arteriell punktieren, mit dem Katheter bis zum Herzen gehen oder kurz vors Herz und kann mir dann diese Gefäße anschauen. Und mit der Herz-CT geht das Ganze nicht invasiv. Ich muss nur einen peripheren Venenzugang schaffen, gebe das Kontrastmittel und kann dann mit einer deutlich niedrigeren Strahlendosis diese Herzkranzgefäße exzellent darstellen. Und damit eröffnet sich für die Patienten die Möglichkeit, mit weniger Dosis deutlich weniger Nebenwirkung zu einer gleichen Aussagekraft in der Diagnostik zu kommen. Und es natürlich auch insgesamt für das Gesundheitswesen vorteilhaft, wenn man mit weniger Aufwand in Anführungszeichen zu gleichen Ergebnissen kommen kann.
Okay, also ein echter Mehrwert sowohl für die Patienten als auch für das Gesundheitswesen. Du hast gerade schon kurz die Gabe von Kontrastmitteln erwähnt. Was uns als Hersteller von Kontrastmittelinjektoren natürlich jetzt interessiert, ist es immer erforderlich, Kontrastmittel zu spritzen bei der Herz-CT-Untersuchung?
Ich würde sagen, eigentlich ja. Früher war es so, dass man die Herz-CT häufig nativ gefahren hat. Dann hat man nur eine Möglichkeit, die Kalkmenge der Herzkranzgefäße zu messen, zu quantifizieren und einen Risikoscore daraus auszugeben. Das machen wir immer noch, aber das ist selten eine alleinige Untersuchung. Das wird fast immer flankiert von einer kontrastmittelgestärkten oder unterstützten Untersuchung der Herzkranzgefäße. Das heißt, zuerst läuft dieser native Scan ohne Kontrastmittel zur Koronarkalkmessung und Bestimmung und dann mit dynamischer Gabe von Kontrastmittel die Darstellung der Herzkranzgefäße. Das heißt, da ist euer Produkt oder vielleicht auch eins der Konkurrenz definitiv notwendig, dass wir adäquate Bilder bekommen.
Okay, also für die Darstellung der Herzkranzgefäße ist Kontrastmittel notwendig. Wann wird ein Herz-CT durchgeführt? Also haben die Patienten zuvor immer Beschwerden oder wird die Herz-CT-Untersuchung auch als reine Vorsorge eingesetzt?
Vorsorge, soweit sind wir noch nicht. Also die Patienten müssen schon eine gewisse Beschwerdesymptomatik haben und das Herz-CT, sagte ich vorhin, ist so gut wie der Herzkatheter, aber nur in einer speziellen Konstellation. Das heißt, nicht jeder Patient muss jetzt ein Herz-CT haben und nicht jeder darf keinen Katheter bekommen. Das akute Koronarsyndrom, also Patienten, die jetzt mit plötzlichem Brustschmerz und einem typischen Infarktsymptom jetzt in die Klinik kommen oder zum Rettungsdienst dann eingesammelt werden, die gehen natürlich auch weiterhin direkt in den Katheter. Patienten ohne Symptome, die wird man natürlich auch nicht untersuchen, weil selbst wenn das Herz-CT wenig Dosis hat, relativ, ist es immer noch eine Strahlenbelastung. Auch das Kontrastmittel, wenn gleich gut verträglich, kann zu Allergien führen. Also das wird nicht beliebig eingesetzt, sondern man sagt, das Herz-CT ist für die Patienten geeignet, die eine mittlere oder niedrige bis mittlere Prätestwahrscheinlichkeit haben für eine koronare Herzerkrankung.
Okay.
Und diese Patienten können vom Hausarzt mit einer einfachen Tabelle relativ gut identifiziert werden. Das heißt, es werden einige Symptome abgefragt. Es wird das Alter, das Geschlecht des Patienten oder der Patientin abgefragt. Und dann ergibt sich in der aktuellen nationalen Vorsorge- oder Versorgungsleitlinie chronische Koronarerkrankung ein Score prozentmäßig und bis zu 50% sollte ein Herz-CT erfolgen. Wenn diese Wahrscheinlichkeit höher ist, dann ist eine andere Methode wahrscheinlich besser. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit unter 15%, dann muss man auch nicht unbedingt mit der Bildgebung weiterfahren.
Du hast eben schon den gemeinsamen Bundesausschuss erwähnt. Das wäre auch ein Punkt, den wir gerne ansprechen würden. Also nochmal diese ganz aktuelle Thematik, CT des Herzens als Kassenleistung. Im Januar diesen Jahres wurde der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung nämlich genau um diese CCTA erweitert. Und passend dazu haben wir ein schönes Zitat von dir gefunden. In Zukunft wird Herz-CT so alltäglich sein wie ein Lungenembolie-Scan. Wie ist der Status quo? Sind wir da schon soweit?
Oh, ja, ich lasse mich sehr gern zitieren und ich glaube auch, dass dieses Zitat vielleicht in 1 bis 2 Jahren dann Wirklichkeit wird. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil Lungenembolie-Scans sind zwar häufig gefragt, aber doch eher notfällig und Herz-CTs werden in die Bevölkerung eingehen. Das heißt, beim typischen Brustschmerz, der sich so in der allgemeinärztlichen Praxis zeigt, geht man davon aus, dass 8 bis 11% der Patienten eine kardiale Ursache haben. So. Und von denen wird ein Teil, das ist schwierig zu sagen, ich sage mal vielleicht 30-40% persönliche Schätzung, dann zum Herz-CT elektiv sein. Ob diese Wege dann so gut laufen, wie man sich das aktuell vorstellt, ist noch nicht klar. Um vielleicht deine Frage nochmals ein bisschen tiefgründiger zu beantworten, der GBA hat es beschlossen, dass es aufgenommen wird. Mhm. So, das ist schon mal sehr positiv. Um abgerechnet und durchgeführt werden zu können, braucht es aber eine Abrechnungsziffer. Das heißt, wie viel Geld gibt es für wen, wofür und was muss genau gemacht werden? Und eine Qualitätsvereinbarung, die dann genau beschreibt, wie diese Leistung durchzuführen ist, mit welchen Voraussetzungen oder was dann mit der Leistung noch zu erbringen ist. Also Auswertung zum Beispiel, Dokumentation oder Kommunikation mit den Kardiologen. Und dafür gibt es nach einem GBA-Beschluss eine gewisse Frist, bis es umgesetzt sein muss. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Krankenkassen reiten das bis zum bitteren Ende aus, wie es aussieht. Mhm. Zum neuen Quartal müsste es verfügbar sein. Man munkelt, es könnte vielleicht zum neuen Quartal verfügbar sein, weil da offensichtlich der Wille, es schnell umzusetzen, zumindest bei den Kassen, noch nicht unbedingt da ist. Aber es wird kommen müssen und wenn dann dieser Workflow ein bisschen besser gebahnt ist, dann glaube ich, ist das Zitat fähig, was ich da mal losgelassen habe.
Okay. Du hast gesagt, es wird kommen müssen. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass es als Kassenleistung angeboten wird?
Es wird kommen müssen, habe ich eigentlich auf diese gesetzliche Rahmenstruktur bezogen, so, dass okay. Nach dem Beschluss da keine Möglichkeit ist, rauszukommen. Aber auch medizinisch ist es wirklich so, wir haben mit dem Herz-CT eine neue Methode, die der GBA beschlossen hat. Und bei dieser Beschlussfassung, und es werden ja viele neue Methoden im GBA vorgelegt und dann zum Teil zugelassen oder nicht, hat der Vorsitzende, war es glaube ich, der Herr Hecken, gesagt, es gab selten eine Methode, bei der die Datenlage so eindeutig war wie bei der Herz-CT. Mhm. Und wir machen es ja, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, mit unseren kardiologischen Kollegen schon längere Zeit, haben jetzt zusehends auch nicht-kardiologische Zuweiser und die Methode ist gut. Und es den Kassenpatienten vorzuenthalten, beziehungsweise hinter, ich sag mal, eine Paywall zu stellen von 300 € plus Kontrastmittelkosten, das ist einfach irgendwo auch unethisch. Von daher ist es schön, dass diese gute Untersuchung dann auch allen zur Verfügung gestellt wird.
Auf jeden Fall. Da seid ihr ja auch schon Vorreiter. Wir haben nämlich recherchiert, dass ihr als Partner eines besonderen Versorgungsprogramms fungiert. Erzähl uns gerne mehr darüber.
Also was du referenzierst, sind Selektivverträge. Das heißt, die Krankenkassen haben ja diesen allgemeinen Versorgungsauftrag und müssen das anbieten, was der GBA beschließt. Das ist die Standardversorgung. Dann gibt es aber die besondere Versorgung und dort dürfen Krankenkassen mit Managementgesellschaften Verträge abschließen, um ihren Patienten besondere Leistungen anzubieten. Und die Krankenkassen machen das, wenn sie sich im Markt positionieren wollen oder wenn sie vielleicht mittelfristig Kosten sparen wollen, weil eine neue Untersuchung vielleicht initial Geld kostet, aber dann im weiteren Follow-up weniger Geld für den Patienten oder die Kasse kostet. Und so haben die Betriebskrankenkassen oder Großteil der Betriebskrankenkassen einen Selektivvertrag geschlossen, der einfach diese Herz-CT schon zulässt für deren Versicherte unter speziellen Bedingungen. Da werden dann auch wieder Bedingungen geknüpft, wann, wie, wer das machen darf. Die DAK ist zum 1.10. mit einem ähnlichen Vertrag an den Start gegangen. Das heißt, wir erreichen jetzt schon ungefähr 20-25% der kassenärztlich Versicherten oder gesetzlich Versicherten. Theoretisch, praktisch heißt es aber auch, die zuweisenden Kollegen müssen darüber Bescheid wissen. Sie müssen an diesem Vertrag sich aktiv teilnehmen und sie müssen die Patienten innerhalb dieses Vertrags schicken. Also es hat gewisse Hürden, aber es ermöglicht uns jetzt schon die Herz-CT und es hat eine attraktive Vergütung, muss man auch sagen. Verglichen mit den üblichen gesetzlichen Sätzen, die wir für ein CT bekommen, ist das ein 2- bis 3-faches ungefähr.
Und was ist deine Erfahrung bis jetzt? Also ist ja noch ganz frisch, aber wird es auch schon gut genutzt oder?
Nein, leider nein. Und okay. Das ist das, was ich meinte, mit die Zuweiserströme müssen sich finden. Wir haben andere Selektivverträge, zum Beispiel für die Prostata-MRT. Dort schicken nur Urologen. Und es ist relativ einfach, wenn der PSA-Wert erhöht ist, dann freuen sich die Urologen, dass dieser, sag ich mal, das Prostata-MRT umsonst in Anführungszeichen durchgeführt werden kann für den Patienten als Selektivvertragsleistung. Und Urologen sind natürlich, sag mal, sehr viel weniger und die sind sehr viel fokussierter auf ihr Organ, also Prostata, Niere, vielleicht noch Blase. Also das ist sehr umschrieben. Bei den kardialen Patienten oder Patienten, die zum Herz-CT kommen, sprechen wir über Hausärzte, Allgemeinärzte. Wir sprechen über Kardiologen, über allgemeinärztlich tätige Internisten. Und diese Praxen sind sehr viel, ich sag mal, verstreuter. Die haben einen ganz anderen Fokus. Die machen natürlich auch kardiale Diagnostik zum Teil, aber da kommt auch jemand mit Migräne oder vielleicht mit einer Wunderstversorgung hin. Und da steht es nicht ganz so im Vordergrund, gepaart mit dem bürokratischen Aufwand, den es natürlich immer zum gewissen Grad gibt, ist da die Durchdringung noch nicht so hoch. Also das ist wirklich Arbeit. Und das erwarte ich auch für die Zeit nach der Zulassung. Es wird nicht so sein, dass da mit dem 2.1. die Patienten hier reinströmen und alles fantastisch funktioniert, sondern es wird, wie gesagt, Richtlinien geben zur Durchführung. Die müssen wir erstmal lesen, auch die Zuweiser, schauen, was das bedeutet und dann diese Patientenströme langsam entwickeln. Ich glaube, das ist ein Prozess, der braucht sicherlich 2-3 Jahre, bis der gut läuft.
Das passt tatsächlich perfekt zur nächsten Frage. Du hast die super Überleitung geschaffen. Auf der einen Seite sprechen alle vom Fachkräftemangel und auf der anderen Seite, wie du es gerade beschrieben hast, werden gegebenenfalls jetzt noch mehr Patienten zu euch in die Praxis kommen. Wir haben uns gefragt, wie wird sich das genau auf die Auslastung der Praxis auswirken und habt ihr da schon Maßnahmen im Kopf oder vielleicht sogar schon ergriffen, um dem entgegenzuwirken?
Sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also ist ja so, ich glaube, die meisten Praxen laufen nominell bei 100%. So viel mehr geht da nicht, weil sei es jetzt, dass das Personal fehlt, dass einfach die Zeiten ausgenutzt sind oder die Budgets voll. Irgendwo gibt es immer einen Deckel, an den wir stoßen und wird nicht sein. Also wie das die Praxen lösen, das ist sehr spannend und das weiß man auch nicht so genau. Wir zum Beispiel haben gesagt, wir öffnen einen neuen Standort. Wir werden spezifisch für die Herz-CT uns vorbereiten, weil wir glauben, dass es gut wird und dass es sich auch natürlich lohnen wird. Andere Praxen sagen, wir warten erstmal ab, was die Richtlinien dann sagen und wie viel Geld es gibt, bevor wir einen Finger krumm machen. Auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass man ein bisschen später kommt. Und so ist das so ein bisschen ein Spektrum, das sich aufbaut und das wirklich eine Vorhersage schwer zulässt.
Ja. Ja, Stichwort Auslastung bzw. Überlastung. Auf eurer Website haben wir gesehen, dass ihr den Kollegen Dr. Künstliche Intelligenz mit aufführt. Inwiefern kann denn dieser besondere Kollege euch bei der alltäglichen Arbeit entlasten?
Der Kollege ist ganz dankbar, der schläft nie, na gut, das waren die anderen Kollegen auch, sag mal so, der trinkt keinen Kaffee, der wird nicht abgelenkt und der sieht einfach Sachen, die wir nicht sehen. Das ist so ein bisschen das Coole an dem Dr. KI. Yeah. Also wir, vielleicht einfach, dass man sozusagen ein CT vor 20, 30 Jahren hatte, ein Abdomen-CT vielleicht 70 Schichten. Mittlerweile ist eigentlich jedes Abdomen-CT mit 500, 600 Schichten oder auch mehr zu fahren. Die Bilder werden höher aufgelöst, gleichzeitig irgendwie rauschärmer, also besser. Das medizinische Wissen wächst und, sag mal, Befunde, mit denen wir vor 20 oder 30 Jahren durchgekommen wären, da kommen wir heute nicht mehr mit durch. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr arbeiten für unser Geld. Gleichzeitig, die Praxen sind ausgelastet, das Telefon klingelt, man will sich ums Personal kümmern, gibt es sehr, sehr viele Ablenkungen und alles, was uns da besser macht, befürworten wir. Also die KI hat bei uns verschiedene Aufgaben. Es gibt da verschiedene KIs für verschiedene Anwendungen. Die kann Dinge machen, die wir nicht können. Zum Beispiel jetzt bei dem neuen CT die Patienten perfekt positionieren, dass wir einfach die Strahlendosis minimieren. Die kann automatische Rekonstruktionsjobs machen. Das ist jetzt mäßig schwer, aber das ist eine lästige Aufgabe, die uns dann wiederum Zeit spart. Die kann Lungenrundherde verfolgen. Das ist sehr schön, weil wir das theoretisch könnten, aber praktisch man doch immer wieder mal einen übersieht oder auch einen Volumenmessung über die Zeit ist einfach nichts, was der Mensch begreift, so ad hoc. Und die kann Dinge sichtbar machen, die wir nicht wirklich sehen. Das heißt, Metadaten aus den Daten rausziehen und damit die Befunde quantitativ aufwerten und natürlich auch wertiger machen für die Patienten.
Du hast eben schon gesagt, du wirst gerne zitiert. Ich mache es einfach direkt nochmal. Aus meiner Sicht kann der Einsatz von KI nicht hoch genug aufgehängt werden. Hast du einmal so schön gesagt und unterstreicht auch sehr schön, was du gerade beschrieben hast. Deswegen kommen wir zu einem dazu passenden Ausblick. Und zwar, wie wünschst du dir die Zukunft der nicht-invasiven Herzdiagnostik und inwiefern spielt KI in diesem Zukunftsszenario eine Rolle?
Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, um ihn anders zu zitieren, dass Aussagen über die Zukunft insbesondere schwierig sind oder Vorhersagen über die Zukunft. Wie man sich's wünscht, also erst im Allgemeinen würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze gut angenommen wird. Das heißt, wenn wir für die Patienten als radiologische Community einen echten Mehrwert schaffen. Das per se wird schon schwierig, weil, wie gesagt, die Investitionsbereitschaft der Kollegen ist bedingt da, bedingt auch nicht. Das wird einfach noch spannend. Und auch die Frage, wie das Ganze akzeptiert wird von den Zuweisern, so ein bisschen ein beidseitiges Geschehen. Also das wäre so der eine Wunsch. Der andere Wunsch ist, dass wir natürlich in der CT eine Evolution sehen über die Geräte. Das waren erst die Mehrzeilen-CTs, dann wurden die Rotationszeiten schneller, dann gibt es Dual-Source-CTs oder auch solche mit extra breiten Detektoren, wo wir einfach von der Robustheit der Bilder immer besser werden und gleichzeitig, um das Thema KI wieder aufzugreifen, helfen uns diese Scanner sehr bei der Akquisition. Also das Herz-CT, dadurch, dass wir diese doppelte Bewegung haben, das Kontrastmittel timen müssen, war für die Mitarbeiter früher, als das Training vielleicht noch nicht so hoch war, immer eine gewisse Stresssituation. Mittlerweile mit KI-Unterstützung kann das fast jeder fahren. Natürlich muss man ein bisschen Verständnis noch haben, aber selbst ich, der eigentlich kein CT richtig gut bedienen kann, kann jetzt ohne weiteres ein Herz-CT fahren. Und das ist so ein bisschen der Wunsch, dass wir robuster werden, dass wir es in die Breite bringen für die Patienten, aber auch für unsere Mitarbeiter, um dort einfach die maximale medizinische positive Wirkung rausziehen zu können.
So, dann kommen wir zu guter Letzt noch zu einem ganz anderen Thema, das uns als Marketingmanagerinnen nämlich sehr interessiert. Und zwar seid ihr mit dem MVZ Karlsruhe bei Instagram sehr aktiv. Ihr postet regelmäßig Content, der auch durchaus unterhaltsam ist. Wie wichtig findest du es denn, dass Ärzte bzw. auch Arztpraxen digital präsent sind?
Die richtige Frage an mich. Ich finde es natürlich maximal wichtig, weil wie sollen die Patienten oder auch mögliche Kollegen oder auch mögliche Mitarbeiter wissen, was wir machen, wenn wir eine komplette Blackbox sind. Ja. Und es gibt Dinge, die sind wir auch ganz stolz zu präsentieren, selbstverständlich, wenn es wirklich eine technische Leistung haben, die es sonst vielleicht nicht gibt. Oder wenn es bei uns auch mal schöner aussieht als woanders, wir haben jetzt halt diesen einen Neubau eingeweiht, da freut man sich, das präsentieren zu dürfen. Aber ich finde, das gehört zur Unternehmenskommunikation irgendwie dazu, dass man mit seinem Umfeld interagiert. Man kriegt auch erstaunlich viel Feedback auf die Posts. Und kann dann so ein bisschen schauen, ist das, was wir uns als Praxis vorgestellt haben, für die Praxis, das Team, die Patienten denn soweit okay? Oder gibt es da Verbesserungsvorschläge? Also ich kann es eigentlich nur empfehlen.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wir bekommen auch regelmäßig positives Feedback, dass wir bei Social Media so aktiv sind. Wir haben uns auch euren Webauftritt angeschaut, also jetzt unabhängig von Social Media, also wirklich die Website, und haben auch festgestellt, ist ja auch super modern, ihr bietet Online-Terminvereinbarungen, ihr seid sehr transparent rund um die Praxis und das Team. Und das ist aus Patientensicht oder jetzt in unserem Fall aus Besuchersicht auf jeden Fall sehr sympathisch und ja, transparent einfach. Und habt ihr ein besonderes Ziel, was ihr damit verfolgt, oder ist euch das einfach wichtig, das nach außen zu zeigen?
Ich glaube, das, was du schon gesagt hast, Transparenz ist irgendwie wichtig. Die Patienten sollten wissen, was sie erwartet, weil das so ein bisschen auch Erwartungsmanagement, wenn ich ungefähr weiß, was passieren wird oder wie es ablaufen kann, bin ich vielleicht entspannter oder gehe auch mit den Sachen besser um, wenn es jetzt mal nicht richtig gut läuft. Wir haben eigentlich eine strikte Terminpraxis, das heißt, wir haben wenig Wartezeiten, so dass alles gut funktioniert. Aber ein Gerät kann kurz technisch Probleme machen, es kann in Notfall eingeschoben werden. Und einfach da so ein bisschen auch das Umfeld schaffen, wo die Patienten vielleicht verstehen, wo sie sich wiederfinden, gehört so ein bisschen für uns dazu.
Also kann ich aus Patientensicht auf jeden Fall auch bestätigen. Also dass man dann ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Akzeptanz hat, wenn man sich da vielleicht vorher schon gut aufgehoben gefühlt hat oder schon so einen Einblick bekommen hat, ja.
Freut mich zu hören.
Wenn man schon die Gesichter kennt, finde ich auch immer also sehr positiv. Also ich freue mich immer, wenn eine Arztpraxis oder so, wenn man die überhaupt online findet. Ne? Also es gibt ja auch genug Ärzte, wo man nicht mal die Öffnungszeiten online findet oder so.
Aber so ist es. Immer wenn ein Kollege anruft für Rückfragen zum Befund oder Beschwerden, was auch immer, google ich den instantan und will wissen, mit dem ich da gesprochen habe. Sondern wenn ich ein Gesicht dazu habe, dann ist das sehr viel persönlicher, als wenn es der, ich sag mal, Dr. Müller aus Neustadt ist, weiß der Geier.
Auf jeden Fall.
Dann ist das, dann geht das alles auch wieder direkt weg und sonst hat man eine gewisse Verbindung und kann das auch besser nachvollziehen.
Gut. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen, oder? Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für den interessanten Austausch und auf jeden Fall auch für deine Zeit. Hat uns sehr viel Freude gemacht.
Ja, vielen Dank dir.
Vielen Dank von meiner Seite auch für die Vorbereitung, die Einladung. Nicht selbstverständlich und viel Erfolg euch.
Dankeschön. Dankeschön.
So, das war sie, unsere heutige Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr denkt euch in Zukunft Radio
logisch.